Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, das ist heute Morgen und das sind unsere Themen. Ein Bombenanschlag auf eine Polizeirekrutenschule fordert in Pakistan mindestens 70 Todesopfer. In der SVP mehren sich Stimmen, die offen einen Atomausstieg der Schweiz diskutieren. Und Amnesty International beschreibt im neuesten Jahresbericht wieder einmal auch positive Menschenrechtsentwicklungen. Guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Daniel Knoll und mit den Nachrichten Markus Amrein.
Im Nordwesten Pakistans sind 2 Selbstmordanschläge auf eine Polizeirekrutenschule verübt worden. Mindestens 70 Personen, meist Rekruten, kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Zur Tat hat sich bisher niemand bekannt. In der griechischen Hauptstadt Athen haben rechtsextreme Banden Jagd auf dunkelhäutige Einwanderer gemacht. Mehrere hundert schwarz gekleidete Nationalisten marschierten durch die Wohngebiete der Einwanderer und gingen auf diese los. Nach Spitalangaben wurden mindestens 25 Personen verletzt. Die meisten Opfer sind verprügelte Ausländer. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm nach eigenen Angaben etwa 50 Personen fest. Die Delegierten der bernischen SP haben Nationalrat Hans Stöckli für die Ständeratswahl nominiert. Der langjährige Bieler Stadtpräsident setzte sich an einem außerordentlichen Parteitag der Sozialdemokraten in Bern gegen 2 Mitbewerberinnen durch, Nationalrätin Margrit Kiernan-Nellen und die frühere SP-Kantonalpräsidentin Irin Marti-Anliker. Stöckli tritt gegen die beiden bisherigen Ständeräte Adrian Amstutz von der SVP und Werner Luginbühl von der BDP an. Die FDP-Spitze schlägt den Delegierten Nationalrat Christian Wasserfallen als Ständeratskandidat vor. In Taxis soll auch künftig die Kindersitzpflicht gelten. Die zuständige Kommission des Ständerats hat entschieden, die Sicherheit der Kinder sei höher zu werten als der Aufwand der Taxifahrer. Der Nationalrat hingegen will die Kindersitzpflicht lockern. Taxifahrern sollte es demnach in Stadtgebieten erlaubt sein, Kinder ohne Kindersitz zu transportieren. Als nächstes muss der Ständerat entscheiden. Ein 24-jähriger FC Basel-Fan muss ins Gefängnis, weil er während eines Fußballspiels zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel vor 3 Jahren 3 Signalpatronen abgefeuert hatte. Dabei wurde eine Frau verletzt. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, davon 10 Monate unbedingt, wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Die Polizei ermittelte den Täter, nachdem sie ein Foto von ihm im Internet veröffentlicht hatte. Der Täter ist mehrfach vorbestraft. Roger Federer ist beim Tennisturnier in Rom im Achtelfinal ausgeschieden. Federer verlor gegen den Franzosen Richard Gasquet 6:4, 6:7 und 6:7. Auch Stanislav Wawrinka ist im Achtelfinal ausgeschieden. Er verlor gegen den Serben Novak Djokovic in 2 Sätzen 4:6 und 1:6. Der Fußballclub Neuenburg Xamax hat an der Generalversammlung die Übernahme von Xamax durch den tschetschenischen Geschäftsmann Bulat Dschagajew fast einstimmig angenommen. Trainer Didier Olenikol wurde entlassen. An der Eishockey-WM hat Russland gegen Kanada im Viertelfinal 2:1 gewonnen. Im zweiten Viertelfinal siegte Finnland gegen Norwegen 4:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.696 Punkten plus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.607 Punkten minus 1,1%. Der Dollar wird zu 88,74 gehandelt, der Euro zu 1,2594 bzw. zu 1,4198 $. Das Wetter heute Freitag: ziemlich sonnig, im Süden und in den Alpen am Nachmittag örtlich Schauer und Gewitter. Im Norden 21, im Süden bis 25 Grad.
Informiert in den Freitag zunächst mit dem Blick nach Pakistan, wo bei 2 Bombenanschlägen mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen sind. Ziel der Anschläge war eine Polizeischule in Peshawar gewesen, im Nordosten des Landes. Die Opfer seien hauptsächlich Rekruten, wie die örtliche Polizei mitteilt. Kai Küstner berichtet.
Die Rekruten waren ersten Angaben zufolge nach Beendigung einer Trainingseinheit gerade dabei, ihre Sachen in Busse zu verstauen, als die Attentäter ihre Sprengsätze zündeten. Pakistanische Fernsehsender zeigen am Anschlagsort Koffer und andere Gepäckstücke, die weit verstreut auf dem Boden liegen. Ziel des Doppelanschlags war das Lager der paramilitärischen Einheit im unruhigen Nordwesten des Landes. Wie schon so oft in der Vergangenheit waren es also pakistanische Sicherheitskräfte, auf die es die Militanten abgesehen hatten. Der Anschlag ereignete sich nicht weit der Stadt Peshawar und auch nicht weit von den berüchtigten Grenzgebieten zu Afghanistan. Hier betreibt die Terrororganisation Al-Qaida, Geheimdienstangaben zufolge, ihre Ausbildungslager. Hier finden auch Taliban-Kämpfer Unterschlupf. Ebenfalls im Nordwesten des Landes, allerdings näher an der Hauptstadt Islamabad, liegt der Ort Abbottabad. Hier hatten US-Spezialkräfte kürzlich den meistgesuchten Terroristen der Welt, Osama bin Laden, aufgespürt und getötet.
Heute Morgen 6.06 Uhr. Wenn es um die Zukunft der Energieversorgung geht, hat sich die SVP in den letzten Wochen ziemlich still verhalten. Nach Fukushima haben sich zwar einige SVP-Exponenten als Atomkraftbefürworter zu Wort gemeldet, doch die Partei kommt nicht mehr um die Frage nach einem Atomausstieg herum. In der SVP wird es zumindest nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. Inlandredaktorin Caroline Arn.
Die Atomkatastrophe in Fukushima habe Risiken der heutigen Atomtechnologie aufgezeigt, sagt Bruno Zuppiger, SVP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes.
Die heutige Atom- und Kernenergietechnologie, die ist wahrscheinlich überholt.
Und deswegen müssten auch Alternativen gesucht werden für genügend Strom zu marktfähigen Preisen.
Wenn Sie mit einer anderen Technologie möglichst diese Ziele erreichen, dann glaube ich, dann wäre es falsch, an der Kerntechnologie weiter anzuhangen. Dann muss man sich überlegen, in welchen Schritten dass man das ersetzen kann.
Zuerst müsse jetzt aber in die Sicherheit der bestehenden Kraftwerke investiert werden. Ganz abschreiben will Zuppiger die Atomenergie nämlich nicht. Er begrüßt die Sistierung der Rahmenbewilligungsgesuche und möchte in rund 5 Jahren nochmals überprüfen, ob sich eine neue, umweltverträglichere und sicherere Atomtechnologie entwickelt habe, falls neue AKW doch noch nötig wären. Zuppiger ist nicht der einzige SVP-Exponent, der sich Atomenergie kritisch äußert. Der Bauernverbandspräsident und SVP-Nationalrat Hans-Jörg Walter hat vor allem bei den alten Atomkraftwerken Bedenken.
Ich bin der Meinung, dass alte, ausgediente Werke relativ rasch durch andere Möglichkeiten ersetzt werden sollen.
Auf die Frage, ob es später neue AKW für den Ersatz von Gösgen oder Leibstadt brauche, sagt Walter.
Das wird dann abhängen vom Erfolg dieser Maßnahmen von alternativer Energieerzeugung und auch vom Bedarf, der dann zumal vorhanden ist.
Walter bezweifelt, dass erneuerbare Energien und Energieeffizienz reichen werden, um den Atomstrom zu ersetzen. Für FDP, CVP und BDP wurde nach Fukushima mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger klar, die Zukunft ohne Atomstrom zu einer Möglichkeit. Die SVP formuliert ihr bisher klares Nein zum Atomausstieg inzwischen so um, dass sie sich alle Türen offen lässt. Generalsekretär Martin Baltisse:
Für die SVP braucht es klar Versorgungssicherheit auch in Zukunft. Es braucht eine sichere Energie zu tragbaren Kosten. Das sind die Voraussetzungen, um eben allenfalls auch über eine Zukunft ohne Kernenergie zu sprechen.
Bis jetzt gäbe es diese Szenarien noch nicht. Der Ball liege nun beim Bundesrat, solche zu präsentieren. Zu diesem Thema treffen sich die Parteien mit der zuständigen Bundesrätin Doris Leuthard an den heutigen von Wattenwil-Gesprächen.
Und wir bleiben beim Bundesrat, der in den letzten Jahren insgesamt 1,7 Milliarden Franken an Länder zurückerstattet hat, deren korrupte Machthaber Geld abgezweigt und auf Bankkonten in der Schweiz verschoben hatten. Seit Februar regelt ein Bundesgesetz diese Rückerstattung sogenannter Potentatengelder. Das alles aber reiche nicht, sagt Bernard Bertossa, ehemaliger Genfer Staatsanwalt und Bundesstrafrichter. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser hat mit ihm gesprochen.
Bei der Rückgabe von Potentatengeldern sei die Schweiz tatsächlich Weltspitze, sagt Bernard Bertossa. Aber
pour restituer, il faut posséder.
Um etwas zurückzugeben, müsse man es erst besitzen. Hier liege der Haken.
Ces décisions de blocage, elles sont jamais prises pendant que les dirigeants sont encore au pouvoir.
Die Schweiz, das zeige auch das Beispiel Nordafrika, konfisziere keine Potentatengelder, solange die korrupten Herrscher noch an der Macht seien. Und solange lande auch deren Geld auf Schweizer Bankkonten, erklärt Bertossa.
La preuve, c'est qu'elle continue à les accepter. Dans le doute, on s'abstient pas.
Im Zweifelsfall nimmt die Bank das Geld entgegen und riskiere dabei nicht viel. Denn die Verfolgung von Potentatengeldern hänge zu stark vom guten Willen der zuständigen Behörden ab, Staatsanwaltschaft oder Bundesrat.
Il y a une autorité qui doit décider. Elle décide d'agir, mais elle peut aussi décider de ne pas agir.
Behörden seien frei zu handeln oder auch nicht zu handeln. Aber Bertossa übt nicht nur Kritik, er macht auch Vorschläge.
Il faut que quelqu'un puisse recourir contre leur inactivité.
Jemand müsste gegen das behördliche Nichtstun rekurrieren können, findet der Genfer. Doch wer? Es gäbe keine ganz direkt Geschädigten, wenn korrupte Herrscher Volksvermögen in die eigene Tasche umlenkten, erklärt Bertossa. Er schlägt deshalb vor, dass ähnlich wie beim Verbandsbeschwerderecht anerkannte Nichtregierungsorganisationen ein Klagerecht erhalten. Als Volksvertreter sozusagen.
Moi, je verrais que, par exemple, dans le domaine du vol.
Im Fall von Potentatengeldern könnten dies die Erklärung von Bern oder Transparency International sein, sagt der ehemalige Bundesstrafrichter. Organisationen, die sich für globale Gerechtigkeit einsetzen. Für die Staatsanwaltschaft könnte dies durchaus interessant sein.
Les ONG savent beaucoup de choses sur...
Nichtregierungsorganisationen wüssten oft sehr gut darüber Bescheid, was in diesen Ländern passiere, erklärt Bernard Bertossa. Sie könnten Beweise liefern, ohne an ein kompliziertes Rechtshilfeverfahren gebunden zu sein.
Sechs Uhr zwölf. Der neueste Menschenrechtsbericht von Amnesty International zeigt überraschend Positives. Ausgerechnet in der arabischen Welt, wo es am wenigsten zu erwarten war, gäbe es ermutigende Signale. Und die könnten auch auf andere Weltgegenden ausstrahlen, heißt es im Amnesty-Jahresbericht. Aber bei der Menschenrechtssituation existierten weiterhin zwei ganz dunkle Flecken. Fredrik Steiger berichtet.
Seit einiger Zeit musste die mittlerweile 50-jährige Organisation Amnesty International Jahr für Jahr von Rückschritten auf dem Feld der Menschenrechte berichten. Doch jetzt gibt es Silberstreifen am Horizont, wie Daniel Graf von Amnesty Schweiz sagt.
Es hat sich gezeigt, dass Regime, von denen man gedacht hat, dass sie fest im Sattel sitzen, plötzlich wanken. Und das hat in einem positiven Sinn einen Flächenbrand ausgelöst.
Und zwar zugunsten der Menschenrechte. Im aktuellen Jahresbericht ist sogar von einer Trendwende die Rede, vor allem dank der Entwicklungen im Nahen Osten. Dabei hätten moderne Technologien eine wichtige Rolle gespielt, zumal sie die ganze Welt unmittelbar an den Ereignissen in Tunesien, Ägypten oder Syrien teilnehmen ließen. Dadurch steige der internationale Druck auf Unrechtsregime. Allerdings können solche Regime neue Technologien auch für ihre Zwecke nutzen, warnt Amnesty.
Die neuen Technologien sind sicher eine Waffe, die man eben gegen repressive Regimes einsetzen kann. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass auch die Regimes Möglichkeiten haben, über neue Technologien Aktivisten herauszufiltern und sie ganz gezielt zu bekämpfen.
Staaten wie China täten das systematisch und scheuten dabei keinerlei Aufwand. Ohnehin seien China und der Iran wohl die wichtigsten und mächtigsten Bremser punkto Freiheit und Menschenrechte.
In China, muss man sagen, gab es einen Stillstand. Und Iran ist sicher ein Beispiel für eine gescheiterte Revolution, wenn man so will.
Die Lage ist in beiden Ländern übel. Fortschritte sind kaum erkennbar. Demgegenüber bekam die Schweiz diesmal von Amnesty ausgesprochen gute Noten, selbst im Vergleich zu anderen westlichen Ländern.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Auch im Internet unter drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte ist Andreas Lüthi, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.